Mehr als alles andere, acht auf dein Herz, gib deinem Herz Sorge, denn aus deinem Herz geht Leben aus. Das ist jetzt eine schweizerdeutsche Übersetzung. Der Vers hat uns motiviert, das ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und es ist es so. Also, es hat mich erstaunt, einerseits. Und andererseits, wenn wir wissen, dass in der vierten Schwangerschaftswoche das Herz schon schlägt. Ist also nicht so, dass unser Hirn nicht das Mal, wo wir noch ein bisschen kleiner waren, am Herz den Befehl gegeben hat, jetzt könntest du anfangen zu schlagen. Das Herz schlägt, bevor unser Hirn sich entwickelt hat. Also das Herz lebt schon, wenn die Mama vielleicht noch nicht mal begriffen hat oder noch nicht gecheckt hat, dass sie schwanger ist. Also das Herz ist zentral und ins Herz geht nichts aus unserem Leben. Unser Leben hat also die Fähigkeit, Leben zu spenden, Leben zu geben, Leben zu vermitteln, Leben zu ermöglichen. Es ist unser Herz und eben nicht unser Hirn, wo unsere Gedanken und unsere Entscheidungen beeinflusst. Es ist der Zustand von unserem Herz, oder die Bibel sagt, die Gesinnung meines Herzens, wo meine Gedanken, meine innere Haltung, eben meine Entscheidungen, sogar mein Reden beeinflusst. Was heisst das Wort Gesinnung? Hört man umgangssprachlich? Ja, wohl, mir ist ein Sinn gekommen. In gewissen Arten kommt es uns noch in den Sinn. Der Manfred Engeli definiert die Gesinnung des Herzens in seinem Buch Makarius wie folgt. Die Gesinnung gehört zu unserem Herzen. Aus ihr entspringt unser Denken und Handeln. Sie umfasst unsere Grundüberzeugungen, unsere Lebensziele, unsere Wertmaßstäbe, unsere tiefsten Motive und unser Wollen. Ich lese es gerade nochmal. Die Gesinnung gehört zu unserem Herzen. Aus ihr entspringt unser Denken und Handeln. Sie umfasst unsere Grundüberzeugungen, unsere Lebensziele, unsere Wertmaßstäbe, unsere tiefsten Motive und unser Wollen. Also sozusagen ist unser Herz much entscheidend in unserem Dasein. Es heisst schon Lukas 6,45, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Also es ist eigentlich eine mathematische Gleichung. Aus einem guten Herz kommt Gutes, aus einem schlechten Herz kommt Schlechtes. Ich habe das in der Hawaii-Bucht versucht darzustellen. Ich mache das nochmal. Nehmen wir mal an, das ist das gute Herz. Es ist rein. Es ist nicht kaputt. Es ist super. Das ist Gottes Geist. Das ist seine Liebe. Das ist sein Wort. Das ist das, was von Gott kommt. Und wenn das durch ein reines Herz fließt, und wenn so viel fließt, dass es sogar voll ist, ich könnte es jetzt auch machen, dass es überfließt, aber ich mache es jetzt nicht. Also, es fließt und fließt und es fließt. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller, mache es jetzt noch so. Schaut mal. Hä? Super, klar. Also, wenn in ein reines Herz Gottes Geist hineinkommt und es erfüllt, dann können wir dreimal raten, was rauskommt. Wer will es trinken? Gerne, Rolf. Danke vom Singen. Das wäre das Optimale. Wer von euch hat so ein Herz? Bitte Hand hoch. Kennt jemand, der so ein Herz hat? Er ist der Einzige mit so einem Herz. Ja, wie sieht denn dein und mein Herz aus? Es kann sein, dass dein Herz im Moment, dass es so drückt, dass es so schwer beladen ist. Es kann sein, dass es so eine Verletzung hat in dem Herz, dass es eine Wunde hat, dass es vielleicht ein Pflästerchen drauf tun, dass ein bisschen den Schmerz nimmt und so. Es nützt nicht viel, wenn eine Wunde nicht gereinigt wird, dann eitert es, es stinkt. Das kann sein, dass das auch in unserem Herz ist. Es kann auch sein, dass es etwas ganz Schönes in deinem Herz gegeben hat, wo du dich auch gefreut hast. Und das ist am Verdorren, das ist am Absterben. Das lebt nicht mehr, es ist abgerissen. Es kann sein, dass es Eschen in deinem Herz hat, etwas, das tötelt, etwas, das verbrennt ist. Ich meine jetzt nicht das Burnout, aber etwas, wo man nur noch die Eschen sieht, wo einfach nur noch das übrig geblieben ist. Was ist das? Das Robidog-Säckchen. Ja, es gibt, Entschuldigung, wenn ich weiß, aber es gibt Verschissenes in unserem Leben. Es gibt Sachen, die einfach so stinken in unserem Leben. Etwas Grusiges, wo... Einfach, dass wir recht verstehen, ich behaupte nicht, dass dein Herz so aussieht. Aber es kann sein, dass in deinem Herz Anteil von diesen Sachen drin sind. Irgendwas, wo Asche von etwas Verbrenntem, irgendeine Verletzung, wo man pflegen sollte, aber wir schauen nicht her, weil es zu fest wehtut. Etwas, das kaputt gegangen ist, etwas Zerbrochenes, was einem wertvoll war. Etwas, das stinkt, wo im Robidog-Säckchen war. Gottes Liebe ist immer noch der gleiche. Sein Geist ist immer noch der gleiche. Sein Wort ist immer noch das gleiche. Und das können wir jetzt hier lernen. In unser Herz. Bestenfalls füllen wir unser Herz nur mit Gottes Gegenwart und seinem Wort. Ich bei mir mache einfach die Erfahrung, dass ich mein Herz auch noch mit anderem Zeugs fülle. Das können zum Beispiel Lügen sein. Lügen, die über mich glauben. Und ich denke, Elisabeth, weißt du was, hör einfach auf, es bringt es nicht, du schaffst es nicht. Oder die Predigt ist so ein Kabis. Fang nochmal an. Oder bist du jetzt dick, oder zu dünn, oder zu schlecht, oder zu langsam, oder was auch immer. Das wäre dann, also, ja, finde ich, man sieht den Unterschied recht stark. Es ist nicht Gottes Wort, es ist nicht seine Liebe. Mein Angebot gilt immer noch. Wett jemand einen Schluck? Also, ich glaube, ihr versteht, was ich damit sagen wollte. Ich persönlich, und ich spreche sicher auch in deinem Sinn, ich hätte gerne so ein Herz, so ein reines Herz, das einfach nur mit Gottes Liebe gefüllt ist. Es ist nicht so. Es ist wirklich nicht so. Meine Gesinnung, die Gesinnung meines Herzens, ist nicht wirklich so rein. Nicht so wie die Gesinnung von Jesus. Wie war denn die Gesinnung von Jesus? Wie haben seine Gedanken ausgesehen? Wie hat sein Herz ausgesehen? Wir könnten jetzt das Mikrofon umgeben, wenn wir mehr Zeit hätten, um ein bisschen zu sammeln. Ich habe mir aufgeschrieben, Jesus war, oder sein Herz war rein, klar, wert, liebevoll, demütig, gütig, barmherzig, treu, ehrlich, gnädig, geduldig, sanftmütig, mutig, frei von Angst, abhängig nur von seinem Vater, schuldlos. Und ich glaube, die Liste könnte man noch fortsetzen. Und ich bin überzeugt, einige von diesen Worten kannst du auch für dich nehmen. Es ist nicht so, dass wir nur den Dreck haben und da ist nur das Gute. Wir haben ganz viel Gutes in unserem Herz. Vielleicht hast du gemerkt, oh ja, ich bin eigentlich ehrlich. Mit der Geduld. Ja, ich bin eigentlich ein Geduldiger. Jesus als Sohn von Gott war voll und ganz Mensch. Er hat hier auf unserer Welt gelebt. Er war Gottes Sohn, aber er ist nicht einen halben Meter auf den Boden geschwebt. Man hat ihn nicht auf Hände getragen, sondern, wir wissen es, er ist abgelehnt worden, verachtet, verspottet, geschlagen, ausgelacht, verurteilt, misshandelt, sogar getötet worden. Vielleicht musst du sagen, ja, das kommt mir. Also getötet sind wir nicht worden. So sehr man nicht da, aber vielleicht bist du auch schon ausgelacht oder abgelehnt, verspottet und so. Aber das Herz von Jesus war voll von der Liebe von Gott. Jesus war beständig in der Nähe von seinem Vater. Er hat immer die Nähe gesucht. Er hat sich immer wieder zurückgezogen fürs Gebet. Er hat aus der völligen Abhängigkeit von seinem Vater gelebt. Und der Geist von Gott zu denken und zu fühlen, zu entscheiden, zu reagieren, zu handeln, zu reden, zu schweigen von Jesus gesteuert. Er war so nah bei seinem Vater. Die Liebe von Gott war ausgegossen ins Herz von Jesus. Und weil Jesus eben beim Vater die Stillung von all seinen emotionalen Bedürfnissen gefunden hat, ist er nicht von der Liebe von Menschen abhängig gewesen. Und Jesus hat uns vorgelebt, ganz in und aus dieser Liebe vom Vater zu leben. Das Herz von Jesus war nicht geteilt, es war nicht abhängig von anderen Göttern oder nicht abhängig von Menschen. Und obwohl er sein Leben geopfert hat, für dich und für mich, ist er nicht in einer Opfermentalität gelaufen. Er ist Opfer geworden, aber er hat sich nicht als Opfer gefühlt und ach, ja, arm und überhaupt. Und es ist doch so schwer. Er hat seinen Vater nie betrübt. Er hat seinen Vater auch nicht im Stich gelassen. Er hat nie sein eigenes gesucht. Es ist ihm nie um sein eigenes Recht gegangen und er war völlig frei von Egoismus. Weil er eben nie außerhalb der Liebe gehandelt hat, ist er nicht schuldig geworden. Darum war er schuldlos. Absoluter Hammer. Jesus hat sich in allem ganz dem Vater untergeordnet. Er sagt ja, ich mache das, was ich dem Vater mache. Der Vater lebt in mir, ich lebe in ihm. Es gibt x Bibelstellen. Und Jesus hat auf jegliche Eigenmächtigkeit verzichtet. Und die frei gewählte, völlige Unterordnung oder Hingabe von Jesus unter seinen Vater, hat ihn frei gemacht von jeder Menschenfurcht, hat ihn frei gemacht von jeder Abhängigkeit von Menschen. Das ist die Gesinnung von Jesus. Wechseln wir nochmal zu unserer Gesinnung. Wie sieht dein Herz aus? Wie sieht dein Filter aus? Wer oder was bestimmt dein Denken? Wer oder was bestimmt deine Entscheidungen, dein Reden, dein Handeln? Hat sie in deinem Filter vielleicht Angst drin? Kritiksucht, Schuld, Hass, Ablehnung, Verletzungen, wo du denkst, boah, lebe nicht heranschauen, es tut viel zu fest weh. Schmutzige Gedanken oder Handlungen, vielleicht ist es das, was im Robidog-Säckli war. Lügen, Betrug, Unmoral, Bitterkeit, Wut, Selbstmitleid, Selbstanklage, Eifersucht, Unbarmherzigkeit. Ich will dir das jetzt nicht alles einreden. Versteht mich nicht falsch, ich will euch das nicht anhalsen oder sagen, so ist euer Herz. Es geht mir darum, dass wir einmal ein bisschen heranschauen in unserem Herz. Was ist da drin? Die menschliche Gesinnung wird grundsätzlich von unseren eigenen Gedanken, unseren Wünschen, von unseren Leidenschaften, die oftmals Leidenschaft und von unseren Abhängigkeiten bestimmt. Der Paulus schreibt im Römer 8, Vers 5: Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben. Also, ja, wenn man die zwei Filter anschaut und unten was rauskommt, der Paulus findet da extrem deutliche Worte, finde ich. Er sagt, je nachdem, wer oder was dein Leben bestimmt oder wer in meinem Leben herrscht, verlaufen unsere Leben ganz unterschiedlich, in völlig andere Richtungen. Wir haben die Wahl, und das ist wieder Gott, er lässt uns die Wahl, wir dürfen aus freien Stück entscheiden. Also wir können entscheiden, wir müssen, wir dürfen. Wir können einen Weg, der in den Tod führt, wählen. Oder wir können einen Weg wählen, der ins Leben und in die Freiheit führt. Es klingt jetzt extrem fromm und moralistisch da vorne. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es geht eigentlich um das. Die Weichenstellung, ob sie dir oder dir richtig geht, die passiert in unserem Herz. Weil für all das, was da in meinem Filter ist, bin ich verantwortlich. Für mein Herz, für meine Gefühle trage ich 100% Verantwortung. Wenn wir Menschen, und das haben wir alle erlebt, mich verletzt haben, uns schlecht behandelt haben, was wir auch erlebt haben von anderen Menschen, das heisst nicht, dass das okay war, was sie gemacht haben. Das ist ihre Schuld. Das ist ein Prozess, um vielleicht mal vergeben zu können. Aber was das in meinem Herz anrichtet, wie ich mit dem in meinem Herz umgehe, ist meine Verantwortung. Wir wollen unsere Täter, die uns Schlimmes angetan haben, nicht entschuldigen damit. Das geht nicht um das. Aber das, was es für einen Einfluss hat in meinem Leben, bin ich verantwortlich. Der Paulus redet im Römerbrief nicht nur einfach so zu den Römern, zu dieser Gemeinde und macht und tun und ihr solltet, sondern er nimmt sich eben selber auch mit rein. Er selber lebt auch in dieser Spannung zwischen dieser menschlichen Natur, menschlicher Gesinnung und der Gesinnung von Gott. Ich meine, er hat die Bekehrung, ihn hat es vom Ross abgeschletzt und hat Gott ja unglaublich eindrücklich erlebt. Ich weiß nicht, ob deine Bekehrung, Claudia, auch so eindrücklich war. Und gleich liegt Paulus leidet auch an dem Filterproblem. Er schreibt nämlich im Römer 7, ich bin als Mensch wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist, also das, was Gott eigentlich will. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor. Aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Herz von ganzem Herzen. Und ich glaube, das können wir an Paulus glauben. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Und das Kapitel hört zum Glück jetzt nicht mit dieser Frage auf. Der Paulus liefert die Antwort, er sagt, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Wer wird mich von diesem Leben befreien? Es ist Jesus Christus, unser Herr. Fest steht, meiner Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen, aber meiner menschlichen Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Also, man merkt, er ist da wirklich am Feind, das ist eine Not. Und es ist für uns klar, es ist Menschen unmöglich, mich selber aus dieser Sklaverei zu befreien. Ich kann, es ist ja so, ich kann mich entscheiden und sagen, hey, der Schmerz, der mich da drückt, ich will den loswerden. Und ich kann im Ministry, ich kann in der Seelsorge Sachen aus meinem Herz loswerden. Das sind wichtige, wichtige Schritte, dass wir das machen. Aber wir können uns nicht, du hast das auch probiert, Claudia, du hast das eindrücklich erzählt, du hast mit Aktivität und weiss nicht was versucht, das Herz umzureissen, aber es ist nicht gegangen. Das ist die schlechte Nachricht, wir schaffen es nicht aus uns raus. Aber die gute ist, dass mein Herz, meine Gesinnung nicht so muss bleiben. Es gibt Veränderungen, es ist Wiederherstellung möglich, auch Heilung. Das hat Paulus erlebt und er erklärt uns, wie das geht. In den ersten 11 Kapiteln vom Römerbrief tut er so ein bisschen über die Sündhaftigkeit der Menschen reden. Er erklärt, wie der Mensch durch den Glauben an Jesus Vergebung kriegt. Und im zweiten Teil vom Römerbrief ist es nicht mehr so theologisch, sind nicht mehr so theologische Erklärungen, sondern es geht eben ums praktische Umsetzen. Als erlöste Menschen zu leben. Als einer, der sich Gott hingibt. Und ich würde sagen, Wir wollen ja nicht am Sonntagabend einfach viel Theologie hören, sondern wir wollen etwas mitnehmen, das unser Leben verändert, auch in der neuen Woche. Im Römer 12, 2 steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, also das wäre jetzt das Rezept von Paulus, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist die Elberfelder Übersetzung, ist nicht ganz so einfach zu verstehen. In der Neuen Leben-Bibel heisst es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise, eurer Gesinnung, in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Der Philipper schreibt zu Paulus so, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Diese Gesinnung, das wäre eben der Filter, der einfach voll ist, der Filter, der rein ist und ist gefüllt mit Gottes Geist. Und der Epheser, er schreibt eigentlich allen Gemeinden gleichlings. Und das ist so ein Gespür, wie es an Paulus so brennt und wie es eben so wichtig ist. Epheser 4, 22 bis 24. Legt euer altes Wesen und eure früheren Lebensweisen ab, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtet. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Leben geben. Denken, ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Ich habe mir das da fett gedruckt. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück, wo Gott die Erde geschaffen hat. Er hat ein Ebenbild geschaffen, er hat Mann und Frau geschaffen. Und die ersten Menschen waren in einer enorm intimen, nahen, engen Beziehung mit Gott unterwegs. Sie waren schuldlos, sie waren schamlos. Ich würde sagen, sie hatten einen sauberen Filter. Sie waren dort, sie waren mit Gott am Spazieren, eins zu eins. Stellt euch das mal vor. So cool. Und dann haben sich die zwei, sie haben die freie Wahl gehabt. Gott hat schon immer die freie Wahl gegeben. Er hat gesagt, schau, die Bäume, von denen könnt ihr essen und den würde ich bleiben lassen. Der führt euch in den Tod. Und in dieser Unabhängigkeit haben sich die zwei entschieden, an einer Lüge mehr zu glauben, als den Versprechen, die Gott gegeben hat. Und sie haben sich für ein Leben in eigener Regie gewählt und sie sind getrennt worden von Gott. Aber es war das Ende der momentanen engen Beziehung, aber es war der Start vom Erlösungsplan von Gott. Und er hat nicht gedacht, oh Scheibenkleister, was soll ich jetzt machen? Jetzt haben sie mir alles durcheinander gebracht. Jesus war dort schon in dieser Einigkeit mit Gott. Und in dieser unendlichen Liebe von Gott hat er einen Plan bereit, um uns Menschen, dir und mir, die Möglichkeit zu bieten, wieder in die völlige Versöhnung mit Gott zurückzukommen, in die enge, intime Beziehung, wie damals mal im Paradies. Ist mir schon klar, wir leben dort in Davos, oder um es ausgeht, vielleicht sind wir da in der Ferien. Wir leben jetzt nicht im Paradies. Es geht alles anders zu als da wie im Paradies. Aber die Beziehung zu Gott, die Nähe, ist möglich, dass die wiederhergestellt wird, so wie damals. Jesus, Gottes Sohn, hat uns den Weg frei gemacht und hat den Zugang geschaffen, damit unser Herz frei wird von anderen Abhängigkeiten, dass es neu wird, geheilt wird, rein wird und mit Annahme, mit Liebe, mit Frieden gefüllt ist. Und für das hat Jesus sein Leben gegeben. Er ist am Kreuz einen qualvoller Tod gestorben. Er hat es vollbracht und eigentlich wäre der Tod am Kreuz deine und meine Endstation gewesen. Es wäre die logische Konsequenz gewesen von unserem Leben in der Unabhängigkeit, von unserem Eigenwillen machen, selber, hast auch du, Claudia, gesagt, selber gross, ich weiss, was gut ist für mich. Wir leben die Abhängigkeiten von Menschen, von Sachen. Wir lassen uns oftmals für unsere Sehnsucht bestimmen. Aber aus eigener Anstrengung werden wir da nicht rauskommen. Aus eigener Anstrengung kriegen wir keine neue Gesinnung. Aber am Kreuz hat Jesus Kurz bevor er gestorben ist, hat er gerufen, es ist vollbracht. Und was ist in dem Moment passiert? Der Vorhang ist zerrissen, in der Mitte. Der Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt, hat der Vorhang, der zu war. Ich weiß nicht, haben sie keine Türen gehabt, darum haben sie einen Vorhang genommen. Keine Ahnung. Aber der ist zu war, der Vorhang. Und einmal im Jahr hat der hohe Priester dürfen, müssen, mit dem Blut von einem absolut reinen Tier in das Allerheiligste, wo Gottes Gegenwart einfach voll und ganz da war. Er musste reingehen, um für sich und für das Volk Buße zu tun, um Schuld und um Vergebung bitten bei Gott. Und jetzt, Jesus ist gestorben und der Vorhang zerreißt. Was heisst das? Jesus ist als reiner, ich will nicht sagen als reines Tier, sondern als Gottes Sohn. Also früher, bevor Jesus gestorben ist, mussten sie immer opfern und Tiere suchen und so. Und das hat nicht gelangt, sie mussten das immer wieder müssen. Aber Jesus als der mit dem reinen Herz ist für dich und für mich ins Kreuz gegangen. Er hat das Opfer gebracht, das reine Blut ist im Allerheiligsten angenommen worden. Der Vorhang ist zerrissen. Und wir haben Zugang zu Gott. Wir haben Zugang in das Allerheiligste, Zugang an sein Herz her, zu Gott ganz persönlich, du und ich. Der Teil hat Jesus gemacht. Also die Wiederherstellung ist da. Aber was ist denn jetzt mein Teil? Gott hat seinen Teil gemacht. Was ist mein Teil? Dort, wo ich mein Leben Jesus übergehe, wo ich gesagt habe, ich kapituliere, ich gebe dir mein Leben her, dir Hingabe. In dem Moment, wo wir uns bekehrt haben, umgekehrt haben, hin zu Gott, sind wir eine neue Schöpfung geworden. Das ist unbestritten. Gott hat uns vergeben, das Alte ist vergangen. Wir können neu durchstarten. Ja, aber warum, Elisabeth, sieht denn mein Filter teilweise immer noch so aus? Gewisse Sachen sind vielleicht schon weg. Warum? Macht es nicht einfach so? Oder wie bei dem Ohr heute, Claudia, und mein Filter ist wieder so rein? Das wäre einfach der Hammer. Aber es ist nicht so. Warum? Weil wir teilweise noch in unseren Lebensmuster leben. Und die nimmt Gott nicht einfach so weg. Er könnte es. Aber es geht darum, dass ich einwillige auf den Veränderungsprozess, dass ich mich einlasse, dass ich sage, ja, ich will. Es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Es geht darum, dass ich mich nicht mehr an den Angeboten und an den Werten dieser Welt orientiere, sondern es geht darum, dass Jesus ähnlicher wird. Es hat mal da die Bänder gegeben, «What would Jesus do?» Was würde er machen? Aber ich habe gemerkt, nur mit einem so Bänder anlegen, ist es eben auch noch nicht tun. Und wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, wir können es aus uns nicht erkrampfen, es geht nicht. Aber wenn ich meine Gesinnung Gott hergebe, meine menschliche Gesinnung, mein menschlicher Filter, all das, was da ist, mein Herz, und wenn ich will, schenkt er mir eine neue Gesinnung. Sein Geist ist das. Der Heilige Geist ist die neue Gesinnung. Und stell dir das mal vor. Der gleiche Geist, der dort mal, wo die Erde noch wüst und leer war, ist er über dem Wasser geschwebt. Es war noch Chaos und nachher ist Leben entstanden. Gott hat eine Neuschöpfung gemacht. Und der gleiche Geist hat Jesus von den Toten auferweckt. Und der Geist will in uns wohnen, in dir und mir, will mein Geist durchströmen, mein Herz durchströmen und mein Herz heilen. Er will mit seinen Möglichkeiten in meine Unmöglichkeiten hineinkommen. Er will seine Gedanken zu meinen machen. Er will mich führen, leiten. Er ist unser Beistand, unser Tröster. Er ist meine Hilfe. Er schenkt Hoffnung, er gibt Kraft, er schenkt Erkenntnis. Ist für euch wahrscheinlich nichts Neues. Aber, Römer 12,2, lasst euch eine neue Gesinnung schenken. Ein Geschenk kann ich annehmen, ich kann es auch bleiben lassen. Ich kann ein Geschenk annehmen, daheim in den Kasten tun und irgendwas wenn mal auspacken. Oder ich kann ein Geschenk annehmen, zu meinem eigenen machen. Und dort, wo Gottes Geist, mein Geist bestimmt, verändert sich etwas. Ich bin am Ausprobieren und kann auch sagen, ja, es verhebt. Und Claudia hat uns erzählt, dass es wahrhaftig ist, dass es erlebbar ist. Und wenn der Geist in uns lebt, Dann könnt ihr erkennen, was Gott von euch will. Ihr wisst dann, was gut und vollkommen und was Gott gefällt. Er hilft uns zu erkennen. Er hilft uns bei Entscheidungen. Er hilft uns aus der Not raus. Und der Paulus schreibt auch, die Liebe von Gott ist ausgegossen in unser Herz. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und ich weiss nicht, wie oft ich das gebetet habe. Ich hatte einmal eine Begleitung, wo ich so durch einen ziemlichen persönlichen Zerbruch durch bin, schon Jahre her. Und diese Person hat jedes Mal gebetet. Der Heilige Geist, die Liebe von Gott ist ausgegossen in dein Herz. Und ich muss sagen, es tut mir leid, ich spüre aber nicht so viel. Ich spüre von dieser Liebe einfach nichts. Mein Herz war nicht fähig, um diese Liebe aufzunehmen und zu erkennen. Ich musste zuerst ein bisschen Filterarbeit machen. Und jetzt ist mein tägliches Gebet, dass sein Geist mein Herz erfüllt. Und ihr wisst, wenn man etwas immer wieder wäscht, je mehr das reinigendes Wasser durchkommt, umso sauberer und heiler wird es. Und das finde ich einfach genial. Und so kann unser Herz auch gesund geliebt werden von Gottes Liebe. Und das ist ein Lernprozess, das ist ein Weg. Es braucht inneren Austausch. Man könnte nicht einfach jetzt nachher, wenn man noch ein Lied hört, einfach beten und dann ist es einfach so. Jesus hat immer Gott Gegenwart von seinem Vater gesucht. Und ich fordere uns einfach raus, konkrete Schritte zu machen. Da, wo du enttäuscht bist, dass du Gott nicht mehr erlebst. Oder und merkst, ja, ich will das Gute, aber ich mache immer das Böse. Oder ich mache es zweimal gut und dann gehe ich wieder auf den Latz. Dann steh wieder auf. Such Gott. Red mit ihm. Lies sein Wort. Red mit anderen. Nimm ihn mit in den Alltag, in dein Berufsleben. Wenn du vor einer grossen Frage stehst, red mit ihm und sag, was soll ich? Er redet mit dir. Und so können wir in die neue Gesinnung hineinwachsen. Aber wir, für uns her, ist es nötig, dass wir aktiv werden, dass wir unsere Komfortzone verlöhnt, vielleicht auch unsere Opferhaltung. Ja, bei mir klappt es nicht. Und ach, Jesus hat es wahrscheinlich für mich nicht gemeint. Und ich habe es schon so viel Mal probiert, aber es verhebt ja doch nicht. Aufstehen, rausgehen, etwas wagen. Und das ist nicht einfach ein bequemer Weg. Ich kann es euch sagen, das ist nicht ein Spaziergang. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil du so viel wirst erleben. Und wenn wir jetzt den Leon würden interviewen, du machst immer noch Krafttraining, gell? Ich meine, da nützt Eiweiß, Sachen essen und trinken nichts und daheim auf dem Gucci liegen. Du gehst ins Fitness regelmäßig. Du trainierst. Und Training bringt etwas, wenn man ein bisschen über das Limit rausgeht. Ein bisschen mehr, als man schon kann. Und dann wachsen Muskeln. Und das passiert in unserem Glaubensleben auch so. Wir sollen also heute nicht einfach nur Hörer sein, sondern umsetzen, dass es nachhaltig wird. Und ich möchte das noch zusammenfassen. Kurz, hoffe ich. Uns ist klar, wie unser Herz aussieht. Ich hoffe, du hast es ein bisschen gespürt, wo du stehst in deinem Leben, wo dein Herz ist. Ich habe gesagt, Gott hat das Ganze gemacht. Jesus ist für uns, für dich und mich ein Kreuz. Da, das Kreuz. In den Rotstoff genommen, einfach sein Blut, das reine Blut. Und Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und dann ist der Vorhang zerrissen. Und das, und da könnte man hier noch eine Schatztruhe gemacht haben, weil es noch mehr Schätze drin hat. Und das ist das Angebot, das Gott uns gibt. Wir können das holen. Wenn du merkst, du verurteilst dich, weil du Fehler gemacht hast, du darfst um Vergebung bitten. Wenn du merkst, du bist hässig auf jemand anderes, dann liegt es an dir, dass du Vergebung aussprichst. Wir können Gnade haben, wir können Geduld holen. Mir fehlt Geduld jetzt für die Person im Büro. Heiliger Geist, gib du mir die Geduld. Wir können uns da bedienen. Und als ich das heute noch mal so durchstudiert habe, ist mir einfach der Psalm 23 in den Sinn gekommen. Jesus verspricht, dass er unser guter Hirte ist. Dass er uns auf grüne Auen führt, ein frisches Wasser. Das nehmen wir. Das fühlt sich so gut an. Und dann geht es aber weiter. Es geht durchs finstere Tal. Das Todestal in anderen Übersetzungen. Dort, wo es nicht cool ist. Zerbruch und Zerbruch. Dort zerbricht etwas, das dich gefangen hält. Etwas, das dir nicht gut tut. Und er ist bei dir. Er führt und leitet dich mit Stecken und Stab. Und dann heisst es noch, er deckt im Angesicht meiner Feinde mir den Tisch. Und das ist unser Alltag. Wir erleben so viel Schwieriges im Alltag. Lassen wir uns nicht entmutigen, sondern essen wir doch von dem Tisch, von dem Buffet, wo Gott uns offeriert. Und ich kann davor stehen und sagen, ja, super, schön. Und dann vergiss ich es wieder. Oder dann nehme ich es mit in meinen Alltag hinein und frage, Heiliger Geist, wie mache ich es jetzt? Was ist das Nächste dran? Nehmt ihn mit in euer Leben. Und wir werden mehr und mehr das erleben, die Fülle, die Güte und so weiter. Wir hören jetzt noch mal ein Lied und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt zu jedem noch redest und aufzeigst, uns ermutigst und stärkst. Amen.